das ist was ich gelernt habe und was mir auch ja einfach zu schaffen macht oder was mich sehr beschäftigt ist, dass wir einfach wieder lernen, was ist eigentlich wirklich wichtig so. Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt der etwas müde Aussehende.
Oh, bitte was?
Er streckt sich. David Haas. Hi, David.
Hi, guten Morgen.
Müssen wir an der Stelle eigentlich mal sagen, dass wir die Einleitung jedes Mal neu aufnehmen, weil es hört sich wahrscheinlich so an, wie wenn das immer die gleiche wäre, oder?
Ja, das stimmt, aber du machst es so routiniert schon, das klingt immer gleich. Eigentlich könnten wir das weglassen und immer das Gleiche nehmen.
Ich habe echt, neulich war ich laufen, habe ich mir echt tatsächlich Gedanken gemacht, ob das nicht blöd ist, wenn ich immer das Gleiche sage. Aber das ist mir eingefallen, Gerd Rubenbauer, kennst du noch, der Kommentator früher von der ARD? Der war ja schon dafür bekannt, hat immer guten Abend allerseits. Das war okay. Immer denn sein Einstieg. Da habe ich gedacht, so ist das bei uns auch.
Ja, du denkst, ich gucke immer abends noch Wirtschaft vor acht an, wenn ich es schaffe. Und der sagt immer, wie immer an dieser Stelle, einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen. Finde ich auch immer geil. Also jedes Mal endet der so, finde ich echt auch cool.
Also können wir es ja so lassen. Oder genau. Wie hieß die bei Leute heute früher, die Nina Ruge? Ja. Die dann immer, alles wird gut am Schluss.
Echt?
Ja.
Okay.
Das fand ich immer ein bisschen platt, aber naja.
Ja, naja.
Folge 66. Ja. Da wäre es eigentlich an der Zeit für ein kleines Ständchen, oder? Mit 66 Jahren. Oder fängt der Podcast an.
Ist Schnapszahl, ja. Wir können auch einfach uns jetzt betrinken hier.
Es ist noch ziemlich früh am Tag. Ja, was war diese Woche los, David? Schieß los, was geht?
Du, bei mir, ganz normale Wahnsinn wie immer. Alles gut, viel zu tun, aber alles top.
Alles top?
Ja.
Alles top.
Wir hatten letzte Woche, das sollte man vielleicht auch hier erwähnen, deine wunderschöne Brote hier. Haben wir das schon erwähnt?
Nee.
Haben wir noch nicht erwähnt. Wir haben deine Brote hier zu Gast und haben schöne Fotos gemacht. Ja. Kruste und Krume. Das ist unfassbar, wie sexy Brot sein kann, gell?
Das ist jetzt übrigens mein Hintergrundbild bei meinem Rechner im Büro.
Echt?
Gut. Ja, genau. Also Hintergrund ist der quasi, der David und der Michi wahrscheinlich, haben Fotos gemacht, so in Nahaufnahme von der Kruste, von verschiedenen Brotkruste, verschiedene Brotkrume. Und das ist so, also meine Mitarbeiterin im Büro kam neulich rein und gesagt, oh, was hast du für einen coolen Hintergrund? Und dann habe ich ihr die Bilder gezeigt und ich habe es schon mehrere Leute gezeigt und eigentlich jeder sagt so, boah, das ist voll faszinierend. So in Nahaufnahme, so ein Ausbund von einem Baguette.
Es ist auch wirklich, wenn man sich das wirklich mal, also wir haben das ja mit so einem Makroobjektiv aufgenommen und wenn man sich das wirklich mal im Detail anschaut, was da drin ist, das ist so faszinierend. Ja. Also gut, für mich jetzt faszinierend wie für mich, das war einfach, aber es ist schon geil, was da drin ist.
Also
richtig Wahnsinn, was da drin abgeht. Also es ist schon wirklich, wirklich sehenswert.
Mega cool, ja, absolut, ja. Dann haben wir auch der nächste Genussabend übrigens, nächste Woche ohne dich.
Ja.
Oh. Oh. Aber mit Alex Siegel. Brot und Kaffee. Ich bin echt mal sehr, sehr gespannt. Wir haben uns gestern erst wieder zusammen telefoniert und die letzten Details besprochen. Wird richtig gut, ist ausgebucht, aber an dieser Stelle Werbung. Im Mai gibt es noch Plätze für den Brotgenussabend mit uns zwei. Mhm. Also wer noch ein Ostergeschenk sucht, das wäre die Gelegenheit. Es gibt noch Plätze für den Mai und ich glaube auch für den Juni. Brot und Käse im September ist ausgebucht. Brot und Kaffee für der zweite. Ich weiß gar nicht genau, wann das ist, im Oktober, glaube ich, gibt es auch noch ein paar Plätze. Aber wie gesagt, im Mai, Anfang Mai mit uns zwei hat es noch ein paar Plätze. Also an dieser Stelle können wir euch jetzt endlich auch mal anbieten, dass ihr auch Plätze buchen könnt und die sind nicht schon ausverkauft.
Ja.
Also für den Mai gibt es noch Plätze. Dann gibt es dieses Jahr auch wieder der Käsemarkt in Wackershofe.
Ah, okay.
Ja. Und zwar also für alle regionale Zuhörer, Zuhörerinnen. Der Käsewagen Wackershof ist ja eigentlich eine Institution hier. Tausende Besucher, Zehntausende, glaube ich sogar, jedes Jahr in Wackershofe, wo wir ja auch schon mal Erfolge direkt aus dem Museum gesendet haben. Und zwar wird es dieses Jahr ein Käse- und Genussmarkt.
Ah.
Also eigentlich müssen wir da auch fast wieder einen Podcast machen.
Absolut, ja.
Ich habe aber leider keine Zeit, weil mir nicht stand.
Wann ist der?
Der ist am 7., 8. Mai.
Okay.
Wir sind da ja jedes Jahr mit Hof Engelhardt eigentlich immer gewesen, außer jetzt die letzten zwei Jahre war ja keiner und dieses Jahr haben wir einen eigenen Stand. Der Markt wird sich ein bisschen verändern wohl, wie gesagt Käse- und Genussmarkt, aber an dieser Stelle auch schon mal Werbung. Ist ein paar Tage nach unserem Genussabend, ich glaube der ist am 4.
Ja, dann lohnt es sich auch mal für die weit Angereisten.
Genau, mache ich doch gleich ein langes Wochenende in Halt raus. Genau, Übernachtung in Reversblug.
Ja, ja, perfekt.
Frühstücke bei uns und dann am Wochenende noch schön auf der Käse- und Genussmarkt.
Ja, was will man mehr, oder?
Also das ist wirklich ein Markt. Ich liebe den Markt, weil das ist einfach so eine entspannte Atmosphäre. Ja, ich sag mal, in Nicht-Corona-Zeit war echt immer mega viel los und du hast halt einfach Brot am Stück verkauft. Weil jeder will irgendwie was mit Holmlemann, Brot bietet sich da oft an oder klar, Käse wird natürlich auch viel gekauft, man kann verkosten, die Leute laufen dann oft mit so Zahnstocher rum, ich weiß jetzt nicht, wie sie es dieses Jahr machen, aber so war es halt seither und haben überall probiert und da gab es noch Schafsmilchseis und so. Mhm. Also sehr, sehr cool und wir haben dieses Jahr auch wieder einen Stand.
Cool.
Ja, habe ich schon richtig Lust drauf.
Meine, ich war noch nie dort.
Echt? Ja. Also das würde ich dir dann echt mal sehr ans Herz legen.
6. 7. Mai.
Nee, 7. 8.
7. 8. Mai, okay.
Nee, aber weil einfach auch Käse, weißt du, liebst ja auch gute Käse. Dorfkäserei ist natürlich auch immer am Start und richtig cool, ja, macht echt Laune. Und ja, genau, macht da immer Spaß, dort zu arbeiten, weil einfach die Leute sind entspannt und
hab ja richtig Lust, ja. Gut, ist halt auch von der Ding her, von der Location her schon überragend cool, gell.
Voll.
Das alte Freilandmuseum, überragend.
Und dann, ja, und dann verkauft man da auch ziemlich viel Baguette, weil die Leute dann auch praktisch, ja, das direkt essen, weißt du, so runterbreche und der Käse nebenher mit essen und so. Und du kommst einfach gut ins Gespräch mit den Leuten, die Leute sind gut drauf.
Ja.
Wenn das Wetter gut ist, das steht und fällt halt mit dem
Wetter. Klar,
einmal hat man schon Regen, da war es dann ein bisschen blöd, da haben wir echt mega viel auch übrig gehabt, aber
naja. Anfang Mai könnte man Glück haben, aber.
Und der Käsemarkt ist ja immer der Stichtag, ab dem es bei uns Focaccia gibt.
Ah.
Also das ist immer der erste Tag, an dem es Focaccia gibt.
Okay.
Das hat schon Tradition. Also.
Und von da dann über das Sommer hinweg bis in Herbst.
Bis zum Betriebsurlaub im August, genau.
Okay. Ja. Super, cool.
Ja, dann habe ich gedacht, oder habe ich mir mal noch aufgeschrieben, was ich hier auch mal noch gern thematisieren möchte, sind die Herausforderungen, mit denen wir als Bäckerei dieses Jahr konfrontiert sind. Also das ist richtig krass. Ich habe jetzt nämlich, kurz bevor ich hergefahren bin, wieder eine E-Mail gekriegt mit Preissteigerungen. Ich zahle jetzt für die Butter doppelt so viel wie zur normalen Zeit. Also es ist richtig krass, ja. 10 Euro.
Krass.
Fürs Kilo.
Wow.
Früher waren wir da mal bei 5.
Okay, krass, ja.
Also richtig heftig. Zusätzlich zu explodierenden Energiekosten, die ja jeden irgendwo treffen, aber wir als Bäckerei sind halt sehr energieintensiv. Kühlfläche und Backfläche braucht viel Energie. Und dann kommt jetzt noch der Mindestlohn. Also das soll ja im Juli auf 10,50, glaube ich. Und im Herbst dann auf 12 Euro. Und das Problem ist nicht der Mindestlohn an sich, sondern dass das ganze Lohnniveau insgesamt ja steigt. Das heißt, ich kann natürlich auch einer gelernten Kraft dann nicht mehr den Lohn zahlen, den sie seither kriegt, sondern muss da ja auch hoch. Logischerweise. Und ich bin gespannt, wie das dieses Jahr weitergeht. Also im Moment bin ich so ein bisschen also jedes von den drei für sich genommen wäre irgendwie verkraftbar, aber alles drei mehr oder weniger zur gleichen Zeit ist richtig heftig. Mhm. Bin ich mal gespannt, wohin
klar,
das führt.
Klar, Rohstoff, Energie und Lohnniveau bei alles drei steigert auf einmal. Ich meine, wann hast du die Preiserhöhung gehabt?
Jetzt auf 1.1.
Ja, da wirst du ja fast nicht drum rumkommen. Nee. Ich meine, nee.
Also man kann natürlich ein Stück weit immer überbrücken oder abfedern. Ich gehe davon aus, dass die Rohstoffkosten auch mal irgendwann wieder runtergehen. Aber alles drei halt geht halt nicht. Und deswegen, also das ist eine ganz einfache betriebswirtschaftliche Rechnung, muss vorne mehr reinkommen. Und deswegen bin ich halt auch so, also mir hat eigentlich gesagt, wir sind ja nicht politisch, sind wir ja im Podcast eigentlich auch nicht, aber ich frage mich halt, ob der Mindestlohn das richtige Instrument ist, weil die Leute verdienen dann zwar alle mehr und das finde ich ja grundsätzlich auch richtig. Ich bin ja ein Verfechter dafür, dass im Handwerk mal bessere Löhne zahlt werden, aber das geht eben nur, wenn vorne mehr reinkommt. Und das versuchen wir ja schon, wir erzielen ja schon relativ gute Preise und die Leute verdienen bei uns auch ordentlich, aber es ist natürlich immer noch unter dem Niveau, was viele, keine Ahnung, Bandarbeiter irgendwo beim Daimler kriegen zum Beispiel. Und wenn die Leute jetzt alle mehr verdienen, aber überall halt alles auch mehr kostet, weil alle ihre Preise erhöhen müssen, um das Ganze zu finanzieren, können die Leute sich ja auch nicht mehr kaufen.
Richtig, ja.
Und dann ist die Frage, muss dann der Mindestlohn innerhalb von einem Jahr um über 2 Euro steigen? Oder wären vielleicht auch andere Lösungen möglich gewesen? Also grundsätzlich Mindestlohn erstmal gar nichts dagegen, aber also ich bin halt gespannt, wie das für viele Handwerksbetriebe weitergeht. Weil viele Handwerksbetriebe sind energieintensiv. Die Lohn steigende Lohnkosten treffen Handwerksbetriebe natürlich massiv. Viele sicher auch noch unter Mindestlohnniveau, also unter den 12 Euro. Viele Handwerksbetriebe leben ja auch von Aushilfe, die einfach dann nicht so ein hohes Lohnniveau haben, wenn die alle dann mindestens 12 Euro beziehungsweise entsprechend mehr verdienen müssen. Bin ich mal gespannt. Und halt das noch ganz kurz zum Abschluss, die Rohstoffpreise. Klar, das ist nicht der größte Kostenblock, sondern die Personalkosten sind der größte Kostenblock. Und der Anteil vom Mehl im Erweckle, braucht man es nichts vormachen, ist auch nicht sonderlich hoch. Aber natürlich gerade die Themen Butter, Molkereiprodukte, Nüsse, das ist Wahnsinn. Also das geht explodiert total.
Ich wollte gerade fragen, was machen die Getreidekosten? Explodieren die auch schon so krass?
Ja, die explodieren auch. Ich bin da gerade, da gab es ja letzte Woche auch so eine etwas verwirrende Zeitungsmeldung, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wo ein stellvertretender Bauernverbandspräsident aus Schleswig-Holstein gesagt hat, das Brot kostet irgendwie demnächst 10 Euro. Da gab es natürlich einiges auch an Aufruhr, weil es natürlich auch totaler Quatsch ist, weil also Rohstoffkosten im Gesamten in der Bäckerei gesehen, man hat ungefähr 20% des Preises aus. Also wenn er Weckle 50 Cent kostet, dann sind davon 20%, das sind dann 10 Cent. Stimmt das, bevor ich mich hier jetzt blamier? Ja, 10 Cent sind die Rohstoffkosten maximal, wobei es beim Weckle sogar noch viel weniger ist, weil da ist der Arbeitsaufwand ja viel höher wie beim Brot. Aber beim Brot kann man vielleicht sagen, zwischen 10 und 15%, kommt natürlich auch auf den Verkaufspreis an, macht die Rohstoffkosten aus. Und wenn die Preise doppelt so hoch wären, dann wären es halt vielleicht statt 10 oder 15, 20-30%. Was niemals der Fall sein wird, weil verdoppeln tun sie sich ja nicht. Also totaler Quatsch, das Brot jetzt 10 Euro kostet. Aber natürlich bleibt es halt nicht nur bei Mehl, sondern halt die anderen Preise steigen auch, wo man zum Beispiel beim süßen Stückle hat man ja eh schon, ist die Marge eh schon nicht so hoch, weil man teure Rohstoffe einsetzt, viel teurer als Mehl. Und da wird es dann halt eng. Genau, aber bei Mehl an sich, ja, das geht auch total hoch. Warum? Weil die Ukraine wird ja nicht umsonst als die Getreidekammer Europas bezeichnet. Wenn da nichts gesät werden kann, beziehungsweise kein Import aus der Ukraine möglich ist, wird es natürlich knapp. Mir verzichtet ja auf solche überregionale Lieferkette, wir haben ja alles hier regional, aber egal, wenn es knapp ist, wird auch das teurer. Und die sind jetzt auch schon hochgegangen, also Mehl ging jetzt um 7 Euro hoch. Wir zahlen ja eh schon mit Biorohstoffe deutlich höhere Preise als die konventionellen Betriebe und sind jetzt irgendwo bei 90 Cent, 92 Cent. Ist natürlich im Vergleich zu einem konventionellen Mehl, was irgendwie früher so 35 bis 40 Cent kostet hat, natürlich schon ohne massive Preissteigerung.
Ja.
Aber wie gesagt, das alleine wäre verkraftbar, wäre auch schwierig, aber verkraftbar. Aber alles drei, also wir kommen um eine zweite oder sogar eine dritte Preiserhöhung dieses Jahr auf keinen Fall drumherum. Ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren schon mal solche geballt herausfordernde Zeiten in dem Bereich Betriebswirtschaft gab. Keine Ahnung. Und also für mich auf jeden Fall noch nicht in den neuen Jahren. Und wir werden auch um Produkt, also Sortimentsanpassungen nicht rumkommen. Also Sachen, die sich nicht mehr lohnen, einfach raus. Und sind jetzt gerade auch schon am Überlegen, wie wir mit dem ganzen Thema Frühstück, Mittagssnacks, so Burger und solche Sachen umgehen, weil das einfach halt auch mega arbeitsintensiv und rohstoffintensiv ist. Schauen wir mal.
Ja, Wahnsinn. Also es ist schon herausfordernde Zeit momentan, gell? Das ist echt krass. Also vor allem kommt man halt von der einen Krise und geht schon wieder in die nächste. Das ist so.
Hey, wie ist das bei dir? Also ich meine Rohstoffe und Energie betrifft dich jetzt nicht so
mega, ja.
Aber wie ist es mit dem Thema Lohn?
Ja, Lohn ist ja eigentlich Ding. Also meine Leute sind ja alle unfassbar gut bezahlt.
Du weißt, dass die das hören.
Ja, natürlich. Nee, von dem her ist das alles gut.
Aber das Lohnniveau in sich steigt ja bei dir trotzdem auch.
Ja, natürlich, klar, logisch, steigt auch. Aber trotzdem auch, ich habe einige Kunden, die echt ein bisschen langsam tun, vorsichtig, weil sie einfach sagen, die müssen die wirtschaftliche Lage ein bisschen beurteilen und beobachten. Von dem her, klar, logisch. Also wir merken das natürlich auch, klar. Also,
ist es so, dass in solche Zeiten die Leute in der Werbung als erstes sparen?
Das ist so ein bisschen ein Druckschluss, kann man mal sagen. Also in Corona war es ja auch so, dass man am Anfang war ja unser Kalender ratzfatz leer. Und ich habe echt so überlegt, okay, was machen wir die nächsten zwei Monate? Also es war ja wirklich so. Aber es tun sich dann immer wieder Alternative auf. Weißt du, wir haben ja dann angefangen, virtuelle Maschineabnahme zum Beispiel, also so Live-Übertragungen zu machen und lauter solche Sachen. Also es gibt, es tun sich dann schon immer irgendwelche Türen auf, aber klar, logisch, so der klassische Kugelschreiber, den du dann halt brauchst oder ein Messestand oder eine Broschüre für eine Messe, das ist ja, die ganze Messe sind ja weggefallen und die Messe waren ja für uns immer ganz, ganz ausschlaggebend, ja, also der Messeherbst, das war natürlich für uns immer arbeitsreiche Zeit, aber wo das natürlich alles wegfällt, weil die Firma braucht natürlich keine Broschüre, die braucht keinen Messestand, die braucht keine, was weiß ich, ja, keine neue Fotos für die Broschüre, kein neuer Film für die Messe und so weiter und so fort. Das merkst du natürlich schon, aber ich habe es kurz mit meinem Steuerberater davor gehabt, wenn man so jetzt nach 2 Jahren Krise, da wird man irgendwann ein bisschen, ja, gut, ja, kriegt man irgendwie auch hin, ja. Also es war jetzt zwar, man wird da ein bisschen, wie ist das richtige Wort, nicht abgebrüht, aber so ein bisschen
Showing, gell?
Ja, Showing, ja. Also mein Steuerberater hat es ganz klassisch gesagt, so vor 2 Jahren wäre ich voll durchdreht, ja. Aber mittlerweile, so ja gut, halbe Belegschaft krank, mein Gott, was soll man machen, ja. Es ist halt so, ja. Man wird da ein bisschen, ja, abgebrüder einfach.
Ist und so, ja.
Gut, neue Herausforderungen müssen wir meistern, nächste. Und ja, wie gesagt, von der Krise in die Krise, mein Gott, ja, was willst du machen? Es ist halt so.
Ja, das stimmt. Also es ja. Härtet definitiv ab. Ist jetzt auch, also auf keinen Fall so, dass sie. Ja, ich jammer auch gar nicht. Ich finde es einfach spannend und herausfordernd und ich glaube, ohne die Corona-Krise wäre ich auch deutlich unentspannter. Also ja, man hat jetzt echt viel gemeistert so die letzten Jahre und hat auch, ja, war auch Belastungsprobe ein Stück weit.
Ja, und du, man kann es halt einfach nicht ändern. Ja, man muss halt das Beste draus machen und das ist, glaube ich, so das Einzige, was man aus der ganzen Geschichte mitnimmt. Manche Dinge können wir einfach nichts ändern und müssen halt das Beste draus machen und ich glaube, das ist die gesundeste Art, an sowas ranzugehen.
Absolut.
Und von dem her, ja.
Ja, ich bin mal gespannt. Also, ja, ich habe gedacht, das ist auch mal hier.
Herzlich willkommen bei Nachtschicht, der Betriebswirtschaftspodcast.
Ja, du, ja. Wir sind vielseitig.
Auf jeden Fall.
Wir haben halt eh ja kein richtiges Backthema.
Nein.
Wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema sprechen, dass, also wir haben ja vor 2 Wochen schon mal das Thema Ukraine-Krise angesprochen und es hat sich jetzt viel entwickelt. Also ich oder meine Familie und ich, wir haben eine 10-köpfige ukrainische Flüchtlingsfamilie aufgenommen. Das fand der David so spannend, dass er gesagt hat, da machen wir einen Podcast raus. Bevor wir da einsteigen, habe ich aber noch ein bisschen Feedback dabei. Und zwar fange ich mit dem an, das kam heute erst, das fand ich aber so witzig, dass ich das noch als drittes Feedback mit einbaue. Und zwar die Anekdote, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast heute schon. Und zwar von unserer Mona, die sich den Fenstertest gewünscht hat, den wir ja letztes Mal oder vorletztes Mal nochmal mit eingebaut haben, hat geschrieben, PS, noch eine kleine Anekdote. Als ich anfing, euren Podcast zu hören, kannte ich nur das Nachtschichtfoto von euch. Da habe ich eure Stimmen verkehrt herum zugeordnet. Ich dachte, dass du derjenige bist, der da lässig auf dem Tisch lehnt und David hinter dem Tisch steht mit den verschränkten Armen. Irgendwann habe ich dich dann mal wegen deines Buches gegoogelt und da ist es mir aufgefallen. Aber es fällt mir jetzt echt schwer, mich wieder umzugewöhnen. Und ich habe auch direkt die passende Erklärung, warum sie das gedacht hat.
Weil, nee, kann ich mir nicht erklären, weil ich bin eigentlich der Lässigere von uns beiden.
Nee, weißt du warum? Weil du immer sagst, dass du so gut aussiehst. Deswegen war doch klar, dass sie gedacht hat, dass ich du bin. Deshalb, das kam mir sofort in den Sinn, habe ich gedacht, das muss ich.
Ja, ja.
Das muss ich heute auf jeden Fall platzieren.
Aber ich finde es spannend, weil mir geht's oft auch so, wenn ich den Podcast höre und die Gesichter nicht kenne, dann überlegst du ja schon, okay, wem gehört jetzt welche Stimme von denen beide so? Wenn du genau weißt, okay, das ist jetzt halt, was weiß ich, Jörg und Thomas, dann überlegst du halt, okay, wer ist jetzt eigentlich Jörg und Thomas, ja? Aber ist schon spannend, ja. Ja, aber ich musste auch schmunzeln, also die Mail habe ich doch gelesen, ja, und fand das wirklich sehr, sehr witzig.
Ja, auch. Okay, dann haben wir noch zwei echte Feedbacks dabei. Zwei ursprünglich geplante Feedbacks. Genau, und zwar einmal von der Bettina. Die hat vor 3 Wochen uns entdeckt und sie versteht auch jedes Wort, weil sie aus Baden kommt. Das ist nicht ganz so weit weg. Und sie schreibt, die Folge mit Renate und Marco hat sie sehr berührt. Und sie hat die Vesperstange sofort backe. Die Vesperstange ging ja auch mal viral, nachdem das Backbuch rauskam. Und fand ich auch ganz witzig, die Beschreibung. Ich lese mal vor. Sie sind fantastisch geworden, obwohl ich mich nie an ein Rezept halte. Ich habe fürs Frühstück Meerwasser genommen, den Sauerteig habe ich mit meiner Livito Madre angesetzt, Mehl habe ich Dinkelvollkorn und Dinkel 630 genommen, das halbe Wasser durch Joghurt ersetzt und später noch einiges an Wasser dazugegeben. Anstelle Honig habe ich flüssiges, inaktives Malz genommen, mein Senf war körnig, den Kümmel habe ich weggelassen. Ansonsten bin ich fast streng nach Rezept vorgegangen. Beim nächsten Mal werde ich die Hefe um einiges reduzieren, das hätten schon ein paar Leute geschrieben. Genau, das konnte ich dieses Mal nicht, denn das Brühstück hat so geil gerochen, dass ich eine längere Stockare nicht überlebt hätte. Die erste Stange habe ich noch heiß verdrückt. Gebacken habe ich die Stangen auf meinem Backstahl. Den finde ich 1000-mal besser als einen Pizzastein, denn er hält die Hitze besser und gibt sie sofort an das Gebäck weiter. Auch Pizza schmeckt da viel besser und er saut nicht ein, sieht wie am ersten Tag aus. Mein Pizzastein hingegen sah recht schnell echt übel aus. Nur der Käse war lasch, ich habe Gouda verwendet. Das nächste Mal nehme ich vielleicht einen Bergkäse. Was für einen Käse nehmt ihr denn? Genau. Und Laugen weg mit ohne Butter und Nutella.
Das ist okay. Punkt für mich.
Also mir nehmen den Reibekäse von der Dorfkäserei, der ist tatsächlich sehr kräftig. Also im Gouda ist der vielleicht tatsächlich ein bisschen zu flach. Also kam auf jeden Fall Bergkäse. Ist ja bestimmt gut.
Ja, ich habe ja damals auch der wie heißt denn jetzt nochmal von der Dorfkäserei?
Michael Rebmann,
der hat uns ja auch Käse da gelassen und ich habe dann ja auch Grieb und habe dann Käselauge-Stangen damit gemacht. Das ist halt einfach, der Käse ist halt einfach ein Brett, absolut. Also klar, ein Gouda ist halt einfach ein 0815 ja. Kindergartenkäse. So.
Ja, also da dagegen schon.
Ja, voll. Ja. Nee, von dem her klar, immer natürlich ein kräftiger Käse nehmen, das gibt natürlich dem Ganzen nochmal
absolut. Dann haben wir auch noch ein Feedback von der Simone. Lieber David, lieber Ingmar, ich bin leidenschaftliche Brotbäckerin und habe vor 2 Wochen euren Podcast für mich entdeckt und finde ihn echt mega. Ich bin mittlerweile bei Folge 44, also Respekt, 44 Folge in 2 Wochen, und höre euch quasi in jeder freien Minute. Auch das Backbuch habe ich mir zugelegt und bin echt begeistert. Dann kommt eine Frage zu den Krimmerle. Der Sauerteig wird ja mit Weizen 1050 angesetzt und Anstellgut. Nimmst du dafür Roggen oder Weizen Anstellgut oder ist das bei der Menge egal? Ich habe ja schon zurückgeschrieben, aber hier vielleicht nochmal die Antwort auch für andere, die sich das fragen. Also bei der geringen Menge ist es genauso gut möglich, einen Roggenanstellgut zu nehmen. Wenn man aber Weizenanstellgut da hat, geht beides. Also macht keinen riesen Unterschied. In dem Rezept ist der Sauerteig eh sehr stark, sage ich mal, für die Geschmacksbildung zuständig, nicht unbedingt jetzt für den Trieb. Funktioniert. Ja.
Okay.
Funktioniert. Cool. Ja. Dann steigen wir mal ins Thema ein.
Was meinst du denn mit Brotbrücke?
Ah ja, genau, steht Brotbrücke habe ich noch hier.
Steht ja noch auf der Liste.
Ja, das wollte ich auch noch erzählen. Und zwar fand ich das auch ganz spannend. Das passt ja auch thematisch heute ganz gut. Ich habe mir extra den Text noch hier reinkopiert. Eine Hilfsaktion des Atelier Ernährungswende mit Unterstützung der Freien Bäcker e.V. Die Freien Bäcker sind, was früher Slow Baking war.
Ah, gibt es das nicht mehr, Slow Baking? Nee. Ah
ja. Das heißt okay. Jetzt die Freien Bäcker e.V. Ich weiß nicht, da gab es irgendwie was. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat lebenswichtige Versorgungsstrukturen zerstört. In vielen Regionen des Landes fehlt es den Menschen an Lebensmitteln und viele hungern. Die Lage für die Menschen in der Ukraine hat sich durch die erbitterten Kämpfe dramatisch zugespitzt. Brot in die Kornkammer der Welt zu schicken scheint absurd. Obwohl in der Ukraine so viel Getreide geerntet wird, sind nun viele Menschen in belagerten und beschossenen Städten und Regionen von direkten Hilfslieferungen abhängig. Damit das Grundnahrungsmittel Brot verlässlich die notleidenden und hungernden Menschen in der Ukraine erreicht, organisiert die gemeinnützige Gesellschaft Atelier Ernährungswende zusammen mit dem Berufsverband die Freien Bäcker eine schnelle, effiziente und anhaltende Versorgung der betroffenen Gebiete in der Ukraine mit Brot. Handwerkliche Bäckereien backen deshalb ab sofort in Sonderschichten Brot mit hohem Sättigungswert und langer Frischhaltung, das von zentralen Sammelpunkten in Deutschland in die Ukraine gefahren und dort verteilt wird. Unter dem Titel Brotbrücke Ukraine wird diese Lebensmittelhilfe in enger Abstimmung und Kooperation mit der Koordinierungsstelle für Lebensmittelhilfen der Ernährungswirtschaft in die Ukraine des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland und dem Projekt AgriTrade Ukraine organisiert. Die Brotlieferungen werden zeitlich und logistisch gebündelt und in kürzester Zeit von staatlichen Stellen in der Ukraine in die notleidenden Regionen transportiert. Fand ich eine coole Aktion irgendwie.
Mhm, sehr cool.
Hab mich direkt mal gemeldet, dass wir auch Brot backen können. Und fand es dann ganz interessant einfach, dass sie gesagt haben, also man muss in der Lage sein, wenn man sich als Bäckerei meldet, mindestens 280 Brote backen zu können und verpacken, weil das immer eine Palette ist. Und man muss in der Lage sein, Brot mit guter Frischhaltung zu backen. Fand ich dann auch ganz witzig, dass ihr das dazu schreibt. Klar, ich meine, so ein Kaste Vollkornbrot hält sich ja Tage. Aber ich habe jetzt noch keine Rückmeldung gekriegt, ob es gebraucht wird oder ob es schon genügend gibt, keine Ahnung. Fand ich aber dann irgendwie spannend.
Auch coole Aktion auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Absolut ja. Lohnenswert, ja.
Also da halte ich auch gern hier auf dem Laufenden, wenn es da neue Entwicklungen gibt. Ach ja, und dann habe ich noch ein Stichwort hier. Ich starte einen Blog.
Ja, ah, cool. Ingmar, der Foodblogger.
Ingmar, der Foodblogger, ja.
Geil.
Genau, ich habe auf unserer Homepage jetzt in Auftrag gebe, dass das programmiert wird, dass wir da einen Bereich für einen Blog kriegen, wo ich dann, ich versuche es auch regelmäßig zu machen, einfach Artikel schreibe. Über alles mögliche. Weiß noch gar nicht genau über was, aber es kommen ja verschiedene Kategorien, dann auch einteile meine Kolumne, die ich ja eh immer fürs Haller Tagblatt schreibe, will ich mit integriere. Und ja, auch darüber halte ich hier mal auf dem Laufenden. Mhm, cool. Also so ein, zwei Projektler gibt es doch, die so ein bisschen zusammenkommen dieses Jahr, aber das sind so Spaßprojekte. Ja, nee, habe ich richtig Bock.
Ja, finde ich gut. Ich meine, auch so jemand wie du, du hast ja auch echt Spaß am Schreiben. Von
voll,
dem her
ist das Spaß, ja.
Für dich ja genau das Richtige.
Übrigens, apropos Schreiben, fällt mir jetzt gerade ein, meine nächste Kolumne befasst sich mit dem Thema, das wir hier im Podcast diskutiert haben vor zwei Wochen, warum belegte Brote eigentlich immer besser schmecken, wenn man sie gerichtet kriegt,
ja,
wie wenn man sie selber schmiert.
Sehr gut.
Ich habe nämlich, ein Freund von mir hat mir nämlich den entscheidenden Tipp, glaube ich, gegeben. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt.
Nein.
Und zwar sagt er, und das klingt sehr logisch, dass wenn man, das ist beim Kochen oft, geht es einem ja auch so, dass wenn man irgendwie kocht und Familie isst dann und man hat selber gar keinen Hunger, dass man durch das Vorbereiten, Kochen oder durch das Brotrichten ja schon in diese Geruchs- und Aromenwelt quasi abtaucht und ein Stück weit gesättigt ist. Und wenn man dann isst, flasht es einen ja nicht mehr so. Man wisset ja inzwischen, wie hoch der Anteil des Riechens und so weiter am Genuss ist. Und wenn man dann hinsitzt und hat vorher nichts gekocht, dann schmeckt man es ja wahrscheinlich ganz anders, wie wenn man vorher schon das alles vorbereitet hat. Das ist wahrscheinlich der Grund.
Das macht tatsächlich Sinn, ja.
Das macht total Sinn, ja.
Ja, okay, aber lass uns der Sache mal auf den Grund gehen. Ja?
Voll, und ich habe direkt mal die nächste Kolumne darüber verfasst. Ich kann das noch einmal schicken.
Sehr gut, ja.
Und es ist ja eigentlich logisch, gell, wenn ich zu uns in die Bäckerei komme, rieche ich ja nichts. Und wenn jemand von außen reinkommt und sagt, oh, hier riecht es immer so gut.
Ja, gut, das und stimmt.
Ja. Nur wenn ich es bewusst versuche wahrzunehmen, nehme ich es dann auch wahr. Oder wenn man drei Wochen Betriebsurlaub hatte, dann nimmt man es auch die ersten ein, zwei Tage nochmal neu wahr. Ansonsten riechst du nichts. Und das ist, ja, das ist dann, man merkt es dann wieder, wenn man zum Beispiel donnerstags gerade vom Haus rüberläuft und von außen kommt, dann riecht es halt nach Pizza, weil donnerstags Pizzatag ist. Aber so in der Bäckerei selber riecht man es nicht mehr unbedingt.
Mhm.
Klingt aber logisch, oder?
Auf jeden Fall. Also an alle angehende Brotsumme, jeder da draußen macht da mal eine Facharbeit drüber.
Ja, genau. ja. So, ich, der David hat mich gebeten, ein bisschen was zu erzählen über das, was wir so als Familie letzte zwei Wochen erlebt haben.
Oder? Ja. Stimmt's nicht?
Doch.
Doch, natürlich, ja. Absolut. Ich finde ja auch, wir haben es kurz davon gehabt, du hast mir erzählt, was gerade bei dir abgeht und ich finde, das hat auch was mit Genuss zu tun und zwar
voll.
Mit Lebensgenuss, ja.
Voll, und wir kommen nachher auch noch aufs Essen, weil ich habe in den letzten zwei Wochen auch schon viele über ukrainische Essgewohnheiten gelernt. Da habe ich noch eine kleine Anekdote nachher. Nee, ich wollte einfach erzählen, was bei uns so abging. Genau, und zwar haben wir neben der Bäckerei haben wir ein leerstehendes Haus zur Verfügung. Das haben wir mal vor zwei Jahren kaufen können, weil wir überlegt haben, die Bäckerei vielleicht zu vergrößern und so weiter und so fort. Die Pläne sind aber eigentlich ad acta gelegt worden, weil wir ja beschlossen haben, gar nicht weiter zu wachsen, räumlich. Und das Haus war jetzt eben noch da und da war Überlegung, reißt man es ab, das ist jetzt nicht mehr in bestem Zustand, macht man Kundenparkplätze hin und so weiter. Dann war jetzt eben die Situation ja so, dass Wohnraum gesucht wurde oder wird für Geflüchtete aus der Ukraine. Und dann haben meine Frau und ich gesagt, okay, wir haben Platz, haben das der Gemeinde gemeldet. Dann ging das alles relativ schnell, gar nicht über die Gemeinde dann, aber über eine Privatinitiative, dass eine zehnköpfige Familie Wohnraum suchte in und um Untermünchheim, weil eben eine befreundete Familie schon in Obermünchheim wohnt. Und dann haben wir gesagt, okay, sie können kommen und sich das angucken. Das war freitags. Samstags sind dann die Eltern schon direkt mit drei Kindern angerückt. Die waren in der Flüchtlingsunterkunft in Freiburg und haben sich das Haus angeguckt. Mit der Dame, die das initiiert hat, immer mit Übersetzer, weil gar kein Englisch und auch kein Deutsch möglich war. Und genau, der Vater ist witzigerweise Klempner, also handwerklich begabt. Man muss schon einiges machen. Und dann haben sie gesagt, nee, die haben dann von Samstag auf Sonntag schon bei uns im Haus übernachtet, also in unserem Haus. Und sonntags haben wir dann das Haus, um das es geht, angeguckt, weil nicht mal Strom ging. War alles abgestellt. Und dann war aber sofort die Entscheidung, dass sie wollen kommen und wollen das richten. Und dann war die Frage, okay, wo wohnen die dann in der Zeit? Haben gesagt, okay, unser Haus ist groß, unsere Kinder sind eigentlich nie in ihre Kinderzimmer, drei Kinderzimmer stehen zur Verfügung, noch so ein anderer Raum, also ja, drei Zimmer im Prinzip. Ja, okay, könntest du sich vorstellen, aber ob wir uns bewusst sind, auf was wir uns einlassen, haben gesagt, okay, ich hatte 9 Geschwister oder ich habe 9 Geschwister, bin mit 9 Geschwistern aufgewachsen, ich weiß, was das bedeutet. Auf jeden Fall kam es, wie es kommen musste, Montagabends um 5:05 klingelt mein Handy, also in 5 Minuten wäre die Familie dann da. Und seitdem haben wir praktisch eine 10-köpfige ukrainische Familie mit Kindern zwischen 16 und 0. Also das Kleinste ist tatsächlich erst 4 Wochen alt, bei uns im Haus zu Gast und wir richtet jetzt nebenher und mit viel Unterstützung auch von Leuten aus dem Ort und Freunde und auch von dem Vater der Familie das Haus, cool. Dass die dort einziehen können. Und das,
du hast ja dann auch, also zum einen erstmal wahnsinniger Respekt, also echt richtig stark, was ihr macht, also wirklich cool. Und du hast doch dann so einen Aufruf auf Facebook, auf Instagram gestartet.
Genau, also montags kam dann die Familie, oder montags war dann klar, dass die Familie kommt. Da habe ich dann montagmittags ein Video hochgeladen auf Instagram, einfach so beim Rübergehen in Mittagspause geschwind gefilmt. Und ich habe es nicht zählt, aber ich habe bestimmt 70 Nachrichten gekriegt, wenn es langt, mit Leuten, die helfen wollten, die spenden wollten, die einfach nur sagen wollten, dass sie es cool findet, die zu weit weg sind, aber einfach geschwind eine Meldung machen wolltet. Also unglaublich, echt, es hat mich richtig geflasht, wie groß die Hilfsbereitschaft ist. Und ich habe in den 1,5 Wochen jetzt so viel gelernt, wie wahrscheinlich in den letzten 6 Monate nicht. Einfach über uns, über unsere Gesellschaft, vieles, was mich sehr hoffnungsfroh stimmt, vieles, was mich auch nachdenklich macht. Zum Beispiel frage ich mich, warum, und da zähle ich mich selber auch dazu, warum haben wir eigentlich alle so gut erhaltene Möbel im Keller? Irgendwie jeder hat gefühlt einfach Sachen, die er aussortiert hat, die nicht mehr gut genug waren für uns. Hat mich sehr nachdenklich gemacht, in welchem, einfach das, also gar nicht jetzt als Kritik, aber einfach, dass uns bewusst wird, in was für einem Überfluss wir leben. Ganz ehrlich, wir haben da ein leerstehendes Haus, klar, das ist nicht das Beste. Und ja, es ist natürlich auch alles finanziert und so. Und das war ja auch betriebswirtschaftlich sehr sinnvoll und so. Aber es gibt Familie auf der Welt und auch die Familie, die jetzt bei uns wohnt, die hat halt in der Ukraine eine Wohnung mit 50 Quadratmeter gehabt, zu 10.
Krass.
Und sind einfach sehr, sehr genügsam. Und ich frage mich da einfach viele Dinge im Moment. Das finde ich einfach mega spannend. Und ja, und jetzt wird das Haus übergerichtet in, ja, ich sag mal so, dass man es nutzen kann. Jetzt nicht ultra aufwendig, aber einfach, ja, Böde raus. Ich lerne auch viel handwerklich mal wieder dazu. Hab zum ersten Mal meinen Teppichböde rausgerissen. Macht echt Spaß und ja, finde ich einfach spannend. Und da habe ich mir, oder ja, haben wir uns ja letzte Woche einfach so ein paar Gedanken auch ausgetauscht, weil ja, mir wird auch bewusst irgendwie, dass ja, was mich auch sehr beschäftigt, ist das Thema, ich meine, wir sind hier in Deutschland geboren, so ein bisschen das Thema die Gnade der Geburt, ja, also wir haben es jetzt schon sehr gut. Und trotzdem jammern wir als Deutsche einfach immer so viel. Ich schließe mich ja da selber gar nicht aus. Und ja, das sind einfach so Punkte, die mich sehr beschäftigen in letzter Zeit. Und wenn es bei allem ganz Furchtbare, was da passiert, wenn es wenigstens zur Folge hat, dass wir unsere Probleme, in Anführungszeichen Probleme, wieder ein bisschen nüchterner betrachtet und realistischer einschätzen können, weil sie sind wirklich klein im Vergleich zu dem, was viele andere einfach erleben, dann ist das schon, wäre das zumindest schon mal ein positiver Nebeneffekt. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass auch hier Leute schlimme Sachen erleben können und das ist gar keine Frage, aber tendenziell sind wir schon so, dass wir einfach über uns über so viele Nichtigkeiten ärgern, wertvolle Lebenszeit vergeudet und dann sieht man so eine Familie, die mit einem VW-Bus über Polen hier nach Deutschland flieht, wo der Vater die Familie an die Grenze gebracht hat, hat er eigentlich damit gerechnet, dass er gar nicht mit raus darf, aber weil es mehr wie 3 Kinder sind, durfte er dann mit. Und das fand ich eben halt, ja, fand ich irgendwie sehr beeindruckend und auch mit welcher Zuversicht. Aber ich meine auch echt Spaß miteinander. Also weißt du, auch weil wir uns mit Hände und Füße verständigen. Also passieren viele situationskomische Dinge.
Ja.
Finde ich einfach spannend.
Okay, also das mit der Verständigung klappt dann schon irgendwie so.
Handy, Google Translate.
Ah,
ja. Das ist unsere Rettung. Also sonst würde es nicht gehen. Also wäre es echt schwierig, ist viel, viel schwieriger. Eine Tochter, die ist 15, spricht gut Englisch, mit der geht's. Mit der können wir dann übersetzen und so. Und die Dame, die das vermittelt hat, die ist Russlanddeutsche, also die Familie spricht Russisch, nicht Ukrainisch. Und die übersetzt dann auch mal, wenn sie da ist. Und ansonsten wirklich Google Translate. Also das ist echt unsere Rettung. Auch, weil wir ja viel auch besprechen müssen, gerade jetzt, was die Renovierung im Haus angeht. hatte ich jetzt, bevor ich hergefahren bin, nochmal kurz eine Besprechung mit ihm. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Machen wir da Fliese? Machen wir Tapete? Geht alles übers Handy.
Okay, ja, du, perfekt. Also Gott sei Dank hat man die technische Möglichkeit, dann kann man sich einfach besser verständigen.
Voll. Also, ja. Und ich habe auch wieder was gelernt. Es gibt eine App, das wusste ich gar nicht. Da hält man das Handy mit der Kamera über ein Dokument. Übersetzt. Und dann wird das übersetzt. Mhm. Also wusste ich nicht.
So habe ich in Moldawien meine ganze Speisekarte gelesen.
Ah, krass, ja. Also aber auch handgeschriebenes.
Ja, voll krass. Das ist wirklich krass.
Und ich schreibe wirklich schlampig, wenn es schnell gehen muss. Ja, aber das klappt.
Das funktioniert einwandfrei, ja.
Echt spannend, ja. Und da dachte ich, vielleicht können wir auch mal so ein bisschen, muss jetzt nicht heute sein, aber vielleicht ist es für der eine oder andere auch interessant, so ein bisschen über Unternehmerthemen reden. Also ich finde, dass wir als Unternehmer auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung einfach haben. Und ich bin ja eh so eingestellt, wir nehmen ja nichts mit. Also es ist schön jetzt irgendwie auch Dinge zu besitzen und klar ist es schön, auch ein Haus zu haben. Aber wir nehmen ja nichts mit und es tut uns ja nicht weh, wenn wir Dinge teilen. Und das fand ich auch spannend und auch Erfolg, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, das ist auch was mir bewusst wurde, dass Erfolg eigentlich kein Selbstzweck ist. Also was bringt es mir, erfolgreich zu sein? Was ist überhaupt Erfolg? Das ist nochmal eine geile, also so fast schon philosophisch. Aber wenn man Erfolg haben kann, was wir mit unserer Bäckerei einfach definitiv auch haben, also das will ich ja auch gar nicht verleugnen, bei alle Herausforderungen, die es natürlich auch sind, aber das ist auch so ein Satz, der mir einfach so wichtig wurde die letzten Tage, so Erfolg ist kein Selbstzweck und sondern man kann damit was, ja, man kann damit was bewirken oder man kann andere Leute unterstützen, finde ich einfach spannend. Und was ich auch cool finde, so zu sehen, wie jeder so ein bisschen was machen kann. Also ich habe ja gerade schon gesagt, viele Leute haben sich gemeldet dann und Möbel spenden wolle oder sich handwerklich beteiligen wolle. Manche aber auch einfach nur, in Anführungszeichen nur, dafür gesorgt, dass am Samstag dann bei der großen Helferaktion alle nachmittags einen schönen Pulled Pork Burger hatte. Und das war natürlich noch der Simon Kuch, also der Barbecue-Deutsche Meister, also dann auch noch vom Feinsten. Und das finde ich halt so cool und das finde ich auch so ermutigend irgendwie zu sehen, wenn wir als Gesellschaft lernen, dass nicht alle handwerklich begabt sein müssen, sondern es reicht auch, wenn einer das Essen macht und ich habe alles mehr oder weniger koordiniert, weil ich auch handwerklich jetzt nicht so die Rakete bin. Ich kann eher so Handlanger-Tätigkeiten, also ich kann schon tapezieren und streichen, aber und wenn man mir es zeigt, kriege ich es auch hin, aber es gibt dann Leute, die sind halt mega gut handwerklich, bringen auch noch das Werkzeug mit und sagen, okay, so und so müssen wir es machen. Es war halt einfach krass und dann irgendwie gibt es im Malergeschäft, die schenken uns die Tapete. Dann gibt's einen, der schenkt uns die Küche. Ja, wir haben eine ganze Küche geschenkt kriegt. Witzigerweise, kleine Anekdote, weiß gar nicht, hab ich noch nicht erzählt.
Nee, hast du noch nicht erzählt. Mir hast du erzählt,
ja. Vor 2-3 Wochen, haben Freunde von uns auch ein Haus umgebaut für 40 Flüchtlinge, und haben eine Küche gebraucht. Und wir haben eine Küche verschenkt, weil wir tatsächlich auch eine gut erhaltene Küche noch im Keller stehen hatte. Und 2 Wochen später haben wir selber eine Küche gebraucht und haben gedacht, bist ja auch blöd, gell, jetzt hast du die Küche verschenkt, kriegen wir wieder eine Küche geschenkt.
Ja, du.
Also einfach total, Dinge, die mich total flashet. Und dann schreibt einer, ja, ich bin Schreiner, habt ihr schon jemanden, der die Küche einbaut? Dann sage ich, nee, hab ich noch nicht, hab ich mir auch noch gar keine Gedanken gemacht. Ja, ja, okay, ich kann's machen, weißt du?
Ja, cool.
Sache, dann meldet sich eine Raumausstatterin, ey, wie sieht's aus, könnt ihr meine Hilfe brauchen? Die war halt dauernd, hat uns gleich gesagt, okay, hier würde ich den Boden reinlegen, hier den. Und ich schaffe übrigens bei Raab Karcher, bei einem Fliesergeschäft und ihr kriegt Handwerkerpreise, wenn ihr was braucht. Ist halt einfach Hammer.
Ja, das ist cool.
Sehr,
ja.
Sehr ermutigend und das hat mich echt geflasht. Und
ja, und wie lange dauert es, was meinst du? Also bis wann seid ihr fertig mit dem Umbau? Das geht ja jetzt schon echt ratzfatz.
Ja, also okay. Wir sind sehr, am Samstag war dann die große Helferaktion. Ich wusste dann gar nicht, wie viele Helfer kommen. Dann kam ja doch ziemlich viel. Und dann haben wir uns aber gedanklich und auch materialmäßig gar nicht darauf eingestellt, dass wir schon zum Tapezieren kommen, beziehungsweise zum Streichen. Nee, zum Tapezieren nicht, sondern zum Streichen. Also da, wo die Tapete nicht runter musste, konnte man dann schon direkt streichen. Wäre aber gar keine Streichsache, weil wir nicht damit gerechnet haben. Wir dachten, wir reißen nur Böde raus und machen Tapete runter. Und dann haben wir halt einfach den befreundeten Maler, der uns die Maler-Sache und Tapete schon zugesagt hat, dass er sie uns schenken will, angerufen, ey, wie sieht's aus? Nee, witzigerweise wollte Tanja ihn anrufen, dann stand er aber im Lader als Kunde. Okay. Und dann haben wir gesagt, wie sieht's aus? Und dann hat er gesagt, okay, er fährt kurz ins Geschäft, holt die Farbe und so, wir konnten dann direkt weitermachen. Es war echt, als einfach, ja, manchmal einfach Fügung, also wirklich verrückt. Also manche Sachen kann man auch nicht erklären. Genau deswegen haben wir jetzt schon, also wir sind jetzt gerade am Tapezieren noch ein paar Räume. Morgen kommt der Küchenbauer Und die wird dann nächste Woche eingebaut. Vinylbode wird am Samstag verlegt, Laminatbode wird am Samstag verlegt. Dann ist eigentlich nächste Woche nur noch ein bisschen Fliese, Toilette und Waschbecken-Einbauer. Und dann sind wir eigentlich so weit, dass bis auf einen Raum, der ist ein bisschen von der Bausubstanz her schlechter, der ist auf der anderen Seite vom Haus, da muss man ein bisschen mehr noch machen. Aber dann ist der große Teil der Wohnung fertig. Also ich denke, vielleicht Ende nächster Woche, dass die Familie einziehen kann. Und das war halt überhaupt nicht vorherzusehen. Also echt richtig cool und sehr hoffnungsstiftend.
Mhm. Stark, ich. Wahnsinn. Also ja. Da geht echt was ab, also echt cool.
Und ich finde, das vielleicht noch abschließend, es geht jetzt auch gar nicht darum, dass jetzt das jetzt irgendwie so hier an die große Glocke zu hängen, dass wir das jetzt gemacht haben oder was. Weil viele Leute sagen auch zu uns, wow, dass ihr das macht und wie ihr das macht und ich könnte es nicht und so. Ist ja egal, weil das ist ja wichtig, was ich vorher gesagt habe. Jeder kann ja was anders machen. Ich kann dafür, keine Ahnung, was anders nicht. Ich habe halt jetzt zufällig Platz gehabt und ich kann mein Haus öffnen, in Anführungszeichen. Klar, muss man es auch erstmal machen, aber jemand anders kann vielleicht mit denen dann auf die Behörde gehen und da unterstützen oder keine Ahnung, was ganz anders machen, was gar nicht direkt damit was zu tun hat, kann vielleicht einen Eimer Farbe spenden oder, ich meine ganz ehrlich, was kostet es der Maler, wenn der uns 2, 3 Eimer Farbe spendet, in Anführungszeichen. Klar, ist mega, dass er es macht, aber das ist für ihn jetzt erstmal nicht die riese Summe, aber es hilft halt uns wieder ungemein und das finde ich einfach, das ist was ich gelernt habe und was mir auch ja einfach zu schaffen macht oder was mich sehr beschäftigt ist, dass man einfach wieder lernen, was ist eigentlich wirklich wichtig so und ja. Wenn man sieht, so die haben wirklich alles verloren, die haben uns das erzählt, also es war auch total bewegend, das zu hören, die haben innerhalb von 10 Minuten entschieden zu fliehen, als klar war, dass die Stadt belagert wird, dass die kommen aus Odessa, die Katze noch beim Freund unterbrochen, der nicht fliehen konnte, und ab und wirklich nur mit den Kleidern, die sie im Prinzip auf dem Körper tragen. Und das ist einfach, da wird man sehr demütig und einfach zu sehen, ja, zu was auch wir Deutsche in der Lage sind, wenn wir zusammenhalten, weißt du, vom Sportverein angefangen, die gucke, dass die in die Gruppe nahe kommen, dass die zum Fußball kommen. Da war jetzt gestern, hat eine jetzt für jeden eine Tüte vorbeigebracht mit einem Begrüßungshüpfseil und ja, einfach mega und so können die noch viele, viele Geschichten erzählen. Und als Abschlusssatz, das habe ich natürlich auch in der Insta-Story gepostet, ist mir so ein bisschen gekommen, dass es mir eigentlich viel mehr bringt, als es mich kostet, weil ja, das ist alles, was ich jetzt gerade so ein bisschen versucht habe weiterzugeben, habe ich ja selber jetzt auch gelernt, irgendwie in der letzten 1,5 Woche. Ich lerne viel über ukrainische Esskultur und einfach über, ja, also einfach übers Leben. Und das, ja, das ist einfach das Leben und das hat auch viel mit Genuss zu tun, wie du vorher auch schon gesagt hast. Also wirklich da überhaupt in dieser Situation, in einem fremden Land, ohne ein Wort zu sprechen, ohne Geld, muss man auch offen sagen. Zumindest solange bis jetzt irgendwie die Sozialhilfe anlaufet und so. Und trotzdem noch positiv zu sein und ja, mit der Herausforderung auch, dass die Kinder das zum Teil ja auch gar nicht verstehen. Also die 4-jährige Tochter versteht es natürlich logischerweise nicht. Selbst die 8-jährige nicht. Und das ist einfach spannend. Und das finde ich auch total spannend zu sehen, wie unsere Kinder reagieren. Also ich hatte die Idee zuerst, dass wir da Platz machen könnten und habe es mit meiner Frau, die sofort auch begeistert war, besprochen und haben gesagt, okay, wir müssen es die Kinder auch noch erklären. Die waren sofort Feuer und Flamme und haben direkt auch gesagt, ja, hoffentlich dann auch in meinem Alter Kinder dabei und so. Und jetzt okay. Ist es halt auch tatsächlich so.
Cool.
Und das ist einfach, ja, ist einfach. Schön will ich nicht sagen, weil das ist natürlich eine furchtbare Situation, ein furchtbarer Umstand, warum es überhaupt so weit kommen musste, aber ja, genau.
Ja, aber es ist sehr bereichernd auf jeden Fall.
Auf jeden Fall,
ja. Ja, das finde ich eigentlich auch das Schöne dran und das, wie du vorher auch schon richtig gesagt hast, das stimmt uns alle sehr hoffnungsvoll, dass man so eine große Solidarität hat und mega. Wie wirklich du sagst, mega. Also das ist das Leben live und ich glaube, da nimmt man echt vieles mit.
Ja.
Und wie du sagst, das lassen die Alltagsprobleme ein bisschen kleiner erscheinen.
Ja.
Ja.
Ja, und auch so das, ja, man wird gelassener mit vielem. Und was mich auch sehr bewegt für mich selber, weil man ist ja schon auch immer so ein bisschen Besitz, kann es nur für mich sagen, aber so schon so ein bisschen Besitz fixiert oder so, weißt du so. Aber jetzt ganz bewusst zu sagen, okay, in dem neu renovierten Haus teilen wir und lassen da auch eine 10-köpfige Familie drin wohnen. Und dann ist halt vielleicht irgendwie die Wand nachher vermackt oder keine Ahnung. Ja und? so what? Also, weißt du, so, es ist einfach nicht wichtig, weil es ist nur materiell.
Ja.
Das absolut. Hat mir selber auch wieder sehr geholfen. Und jetzt noch mal meine Story zu der ukrainischen Esskultur, was auch, ich finde, also egal in welche Kultur, du hast auch schon einige Kulturen kennengelernt, es sind irgendwie alle gastfreundlicher als wir, oder?
Ja, auf jeden Fall, auf also, jeden Fall.
Weil ich meine, auf Kreta haben wir das erlebt und ich erlebe das jetzt auch wieder, obwohl ja wir eigentlich die Gastgeber sind, finde ich es dann immer ganz interessant, weil wir natürlich auch, übrigens ist es ja auch witzig, weil wir sind ja eh fast den ganzen Tag in der Bäckerei und es stört eigentlich niemand, wenn da 10 Leute bei uns im Haus sind, in Anführungszeichen. Aber sie versuchen natürlich, also ich bewundere auch die Mutter, also 8 Kinder und ein kleines Baby dabei. Gestern hat das ganze Haus putzt, bis wir von der Bäckerei kamen und sie wollte dann unbedingt auch für uns kochen und hat Borscht gekocht, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Kennst du das? Ich kannte das nicht, aber es kennen viele.
Ich kenne es, ich habe es mal in Dingen in so einem russischen Restaurant in Berlin gegessen. Ja.
Das ist so ein Eintopf mit Hackfleisch, mit Kraut, mit rote Beete,
genau.
Richtige Hühnerbrühe. War auf jeden Fall ein Erlebnis, weil die essen das dann immer mit Creme Fraiche, also die tun das dann in der Teller und dann kommt noch Creme Fraiche. Das war echt lecker. Und dann steht der Vater auf und geht in die Küche und holt eine Knoblauchknolle und verteilt jedem eine Knoblauchzehe und dann haben die zu diesem Eintopf von der Knoblauchzehe runterbissen.
Mm.
Und dann haben die gesagt, das heißt so lecker. Oh, also meine Frau und ich, mir ist der Arsch abgelacht. Und am nächsten Tag, und es war Freitagabend, am nächsten Tag war der Renovierungstag. Du frag nicht, wie die alle nach Knoblauch gestunken hätten. Also war auch richtig, war echt ein Fest. Und apropos Fest, jedes Abend ist, also mittags essen wir nicht immer zusammen, weil es passt nicht immer und so. Aber abends essen wir eigentlich immer zusammen, im Prinzip in Anführungszeichen als Großfamilie mit 15 Leuten am Tisch. Ist ein Fest. Jeden Abendessen ist ein Fest. Unsere Kinder feiern es. Meine Tochter hat neulich gesagt, sie freut sich jeden Tag aufs Abendessen, weil dann alle da sind. Es ist ein wildes, in Anführungszeichen, Durcheinander. Man versteht sich zum Teil nicht, aber man spricht ein Tischgebet zusammen. Neulich habe ich ihnen ein deutscher Kanon beigebracht.
Okay.
Beziehungsweise sie kannte ihn zum Teil auch schon und es war einfach, es ist einfach Genuss pur. Sie feiern die Backware. Sie haben schon gesagt, sie werden so dick. Esset weiß, aber esset ansonsten Schokolade zum Frühstück, aber wegen unserer Backware wäre das ja dick. trinke Tee ohne Ende. Ich weiß nicht, ob das auch so ukrainisches Ding ist. Also echt sehr, sehr spannend und hat viel mit Genuss zu tun, viel mit Leben zu tun. Und genau, das an dieser Stelle einfach mal dieser kurze Exkurs.
Wahnsinn. Also ich finde es wirklich absolut Hammer. Respekt. Richtig cool. Man merkt richtig, wie du sprühst. Das ist schon echt krass. Also man merkt, das ist schon eine Bereicherung so für dich. Und von dem her finde ich auch, ich kann es nur noch mal sagen, das ist absolut lohnenswert, das hier mal zu erwähnen und hier eine Folge darüber zu machen, weil es hat einfach was mit Genuss zu tun, Lebensgenuss. Und von dem her ist das sehr angebracht hier, finde ich. Also wirklich vielen Dank auch, dass du das mit uns teilst, mit uns alle und unsere Hörer. Wirklich spannend. Ich denke, du wirst öfters mal noch drüber berichten. Das ist spannend. Ich hoffe, es geht gut alles voll über die Bühne mit dem Haus und so. Wobei, ich glaube, Abendessen werdet ihr trotzdem noch gemeinsam.
Wenn das wäre so echt schade, wenn das ein bisschen wegfällt. Also vielleicht lässt sich das weiterhin realisieren. Ja. Jetzt weiß ich übrigens auch, warum wir so einen riesen Tisch haben. Also wir haben ja so einen 3 Meter Eichentisch bei uns im Haus. Der war seitdem eigentlich immer ein bisschen überdimensioniert, außer wenn besucht war, aber jetzt braucht man.
Ja, perfekt, oder? Ja, cool. Wunderbar. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Teilen mit der Story. Das war wirklich echt hörenswert.
Sehr, sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, wie immer an dieser Stelle, wo auch immer Sie uns zuhören, einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zuhören.
Und tschüss.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.